herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Begründet Glauben Podcasts. Wir glauben, dass Glaube unserem Leben Sinn gibt und dass Glaube auch rational Sinn ergibt. Mein Name ist Alexander Fink, ich leite das Institut für Glaube und Wissenschaft und wir freuen uns auch immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de unterstützen.
Vor einiger Zeit war ich auf dem Rückweg einer Reise in Ahrweiler und es war schon einige Zeit nach der Flut. Ich wollte Anteil nehmen an dem, was dort passiert wird, und ich muss sagen, das Bild, das sich mir geboten hat, war immer noch schockierend. Viele Häuser waren sichtlich unbewohnbar, alles war mit Dreck verschmiert, es hatte sich an vielen Stellen Müll und Schutt aufgeschwemmt und besonders beschäftigt hat mich eine Schule, die aussah wie eine Geisterstadt. Überall sind Bäume gewachsen und jedes Klassenzimmer war mindestens einen halben Meter mit Schlamm gefüllt. Und als ich so an den Häusern vorbeiging, da fiel mir eins besonders ins Auge, das gar nicht so stark beschädigt war, sondern nur ein bisschen mit Schlamm bespritzt. Eine Fensterscheibe war eingeschlagen und direkt daneben hing der gekreuzigte Christus. Und irgendwas an diesem Bild hat mich nicht mehr losgelassen und eine Frage wurde immer lauter in mir: Wie ist das eigentlich mit Christus und dem Klima? Was sagt er denn dazu und was sollte man denn dazu denken? Was sollte man tun, wie sich richtig verhalten? Man könnte ja sich die Frage stellen, warum springen Christen auf den Zug des Klimaschutzes erst zu spät auf, obwohl viele Forschungsergebnisse schon seit den 1970er Jahren bekannt sind. Zwei Einwände sind mir dabei von Christinnen und Christen immer wieder begegnet. Die eine Argumentation kommt von der Schöpfungsgeschichte vom Anfang her und sagt, warum sollte sich Gott eigentlich so sehr für den Klimawandel interessieren? Er hat uns Menschen doch eingesetzt als Ebenbilder. Das bedeutet auch, dass wir die Schöpfung verantworten und auch, dass sie uns untergeordnet ist. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben über die Schöpfung geherrscht und daraus ist auch viel Wohlstand hervorgegangen. Also ist vielleicht auch das Klima der Preis, den man nun mal zahlen muss. Das wäre dann eine Relativierung von Klimaschutz vom Anfang der Welt, von der Schöpfung her. Eine zweite Sicht relativiert, dass die Auswirkungen der Klimakrise überhaupt so schlimm seien und tut das eher vom Ende her. Einige sind der Meinung, am Ende kommt doch ohnehin die große Apokalypse, bei der alles zerstört wird. Warum sollte es also so wichtig sein, sich für Klimaschutz einzusetzen? Am Ende, wenn alles zerstört wird, kommt doch Jesus wieder und darauf freuen wir uns. Wir merken an beiden Sichtweisen, so einfach ist das Thema gar nicht, weil es keinen eindeutigen Satz oder Ausspruch von Jesus dazu gibt. Dann wüssten wir vielleicht ganz einfach, wie wir uns bei dem Thema verhalten sollen. Möglicherweise ist das auch der Grund, warum es unter Christen so lange Uneinigkeit über dieses Thema gab. Doch was auf jeden Fall wichtig ist zu bedenken, ist, es geht beim Klimaschutz nicht allein um den Anstieg der Temperatur, sondern es geht vor allem um die Folgen, die sich daraus ergeben. Künftig wird es immer mehr Großwetterereignisse geben, wie auch das im Ahrtal, was für viele Menschen und Tiere zur Bedrohung werden wird. Es wird Dürren geben und Überflutungen und vielleicht auch vieles, was wir jetzt noch nicht sehen. Und dabei wird es uns in Mitteleuropa wahrscheinlich lange nicht so hart treffen, wie vielmehr diejenigen, die jetzt schon in Ungunsträumen leben. Dabei geht es also bei dem Thema Klimawandel und Klimaschutz vor allem um Klimagerechtigkeit.
Im Wesentlichen gibt es drei Sichtweisen, welchen Bezug wir Menschen zu anderen Lebewesen, zu anderen Tieren und Pflanzen und der gesamten Erde mit ihren Ressourcen haben. Das erste wäre die anthropozentrische Perspektive. Die behauptet, dass wir über alle Pflanzen, Tiere und alles, was es auf der Erde gibt, herrschen und auch über es verfügen. Wenn wir diese Position missbrauchen, dann setzt sich der Mensch also an den Kopf, an die Spitze von allem und alles andere ist ihm unterstellt. Dadurch bekommt die Umwelt auch einen reinen Nutzwert. Die zweite Perspektive wäre ökozentrisch und würde mich irgendwo im Mischmasch zwischen anderen Tieren und Pflanzen sehen. Alles wäre auf eine Stufe gestellt. Das würde bedeuten, wir Menschen sind auch nichts anderes als jetzt zum Beispiel ein Regenwurm oder eine Ameise. Aber dennoch merken wir doch im täglichen Umgang, wir behandeln uns als Menschen nicht so, als wären wir gleich mit allen anderen Tieren, sondern wir merken in unserem täglichen Umgang, dass es nicht der Wahrheit entspricht. Wir gehen ganz selbstverständlich so miteinander um, als würde uns etwas von den anderen Lebewesen abheben. Aber was wäre, wenn es noch eine dritte Perspektive gibt? Eine, die den Menschen schon eine besondere Stellung in dem Weltganzen zukommen lässt. Also der Mensch hat tatsächlich eine andere Stellung als andere Lebewesen. Und trotzdem eine Perspektive, die die Umwelt vor dem ausbeuterischen Herzen des Menschen schützt. Diese Perspektive ist die biblische und könnte als theozentrisch bezeichnet werden. Gott schafft dabei beides, den Menschen und alle anderen Lebewesen, Alles sind also Geschöpfe Gottes. Und dennoch wird dem Mensch ein besonderer Auftrag anvertraut. Das heißt, der Mensch ist tatsächlich anders als die anderen Lebewesen. Gott fordert aber gleichzeitig vom Menschen, dass er der Natur und allem, was er sieht, in Liebe begegnet. Es ist ihm anvertraut. Er hat damit verantwortungsvoll umzugehen. Diese Perspektive zeigt auch, Mensch und Umwelt, Mensch und andere Lebewesen und auch die Erde müssen immer zusammen gedacht werden. Wir können nicht trennen, was Gott auch von Anfang an zusammen gedacht und zusammen geschaffen hat. Und das ist die Perspektive, die wir uns heute gemeinsam anschauen wollen. Dabei sehen wir auf den Anfang die Schöpfung, auf die Mitte das Kreuz und auf das Ende die Wiederherstellung der Welt. Der Anfang, die Schöpfung. Gehen wir an den Anfang all dessen, was ist, dann ist Gott der Schöpfer. Er schafft alles, die Pflanzen, die Tiere, das Meer, trennt Land und Meer, er schafft Sonne, Mond und Sterne. Alles, was uns umgibt, ist von ihm wunderbar und einzigartig geschaffen. Und er ist auch derjenige, der Autorität über alles hat. Er spricht und die Dinge werden. Und dann schafft er als Höhepunkt der Schöpfung den Menschen und nennt ihn sein Ebenbild. Und er gibt ihm damit tatsächlich den Auftrag zu herrschen über alle Lebewesen. Aber was bedeutet das und wie ist die Ebenbildlichkeit eigentlich gemeint? Welches Bild können wir dafür vielleicht finden? Nun, in der Bibel wird selbst ein Bild verwendet und zwar das von einem Gärtner oder einer Gärtnerin. Das steht in 1. Mose 2, Vers 15, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Die Menschen herrschen also wirklich über die Erde, aber eben indem sie sie bebauen und ihr Potenzial nutzbar machen, sie fördern, dass die Erde Frucht bringt. Das bedeutet, dass wir Menschen Gestalter sind und dass wir dabei aber verantwortungsvoll mit all dem umgehen sollen, was uns umgibt. Vor einiger Zeit hat ein kleines fabelhaftes Wesen mein Herz im Sturm erobert und das, obwohl es gar nicht so wahnsinnig schön und toll ist. Es ist Bertie, wie er von mir liebevoll genannt wird, ein kleines, struppiges Kalb, das auch oft ziemlich dreckig ist, ehrlich gesagt. Und es scheint mir, als hätte seine Mutter ihn verstoßen und so sucht er doch echt richtig viel Zuwendung. Und immer, wenn ich bei ihm vorbeikomme, was mittlerweile auf jeden Fall nicht mehr zufällig passiert, dann kuschelt er sich ganz eng an mich. Und dann sitze ich ihm manchmal gegenüber und denke, er ist so fundamental anders als ich. Nicht nur hat er 4 Beine und ich nur 2, seine Nase überragt meine noch um Längen. Was wir vielleicht gemeinsam haben, ist der Dickkopf. Aber dieser Kerl hat ganze 4 Mägen. Und um das ganze Gras wiederkäuen zu können, das er für seine Ernährung braucht, mit dem ich überhaupt nicht überleben könnte, produziert, das habe ich jetzt nachgesehen, eine erwachsene Kuh bis zu 200 Liter Speicher am Tag. Und jeder, der sich mal näher mit der Funktion eines Kuhmagens auseinandergesetzt hat, der weiß, wie absolut unbegreiflich so eine Kuh, wie unbegreiflich Bertie ist. Und Bertie ist natürlich nur eins von wirklich unzähligen Lebewesen, die wirklich wundervoll und wunderschön sind. Aber was will ich euch eigentlich mit dem Beispiel sagen? Ich will sagen, Bertie ist mir anvertraut und das ist jetzt für mich einfach zu sagen, weil ich ihm ja so nahe stehe und wir das nicht allen Lebewesen tun. Aber der Rest der Schöpfung ist uns genauso anvertraut. Und zwar anvertraut in einer Weise, die meine Umwelt fördert, statt sie zu unterdrücken und die sie blühen lässt, statt sie aus- und abzunutzen. Und ich bin als Gärtnerin eingesetzt, um zu bebauen und zu bewahren. Das ist mein Auftrag. Nachdem Gott etwas geschaffen hat, betrachtet er immer wieder seine Schöpfung. Er schafft das Licht und sagt, es ist gut. Er schafft das Land und trennt es vom Wasser und er sagt, es ist gut. Er schafft die Pflanzen und sagt, es ist gut. Und am Ende überblickt er nochmal alles, schaut sich's genau an und sagt, es ist sehr gut. Warum macht er das eigentlich? Gott freut sich daran, dass die Schöpfung etwas von seiner Güte widerspiegelt. Die Schöpfung ist gut, weil Gott gut ist und davon liest man immer wieder in der Bibel, dass die Erde Gottes Güte reflektiert. Zum Beispiel in Psalm 19, einem Gebet in der Bibel steht, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Das bedeutet, die Art und Weise, wie ein Baum Gott preist, ist, indem er einfach ein Baum ist. Das heißt auch, die Schöpfung ist kein neutraler, belangloser Ort für Gott, in dem nur der Mensch allein Bedeutung hat. Noch einmal, die Schöpfung ist eben kein neutraler, belangloser Ort, sondern sie spielt eine wichtige Rolle für Gott. Ihm ist alles, was er geschaffen hat, sehr viel wert und es ist kostbar für ihn und er kümmert sich darum. Aber es geht weiter mit der Geschichte zwischen Gott und Mensch und auch mit der Geschichte zwischen Mensch und seiner Umwelt. Weil der Mensch sich von Gott abgewendet hat, geht ein tiefer Beziehungsbruch durch die Geschichte zwischen Gott und den Menschen und auch zwischen den Menschen und der Welt. Die Beziehung zwischen Gott und Mensch bricht ab und das hat auch Auswirkungen auf die Schöpfung. Das kann man überall dort beobachten, wo Naturgewalten eine Gefahr für Mensch und Tier mit sich bringen, wie etwa Flutwellen oder Erdbeben. Die Welt ist in diesem Bruch zwischen Mensch und Gott hineingezogen. Aber Gott sagt ein weiteres Mal Ja zu dieser Schöpfung, indem er in Jesus auf diese Welt kommt. Und dabei ist es für mich immer wieder verwunderlich, dass wir in dem wohlbekannten Vers aus Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat, den ganz entscheidenden Teil zum Satzanfang immer wieder überlesen. Denn da steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Jesus liebt diese Welt, Jesus wird Mensch und hat einen Körper. Und das heißt, dass auch die Materie Bedeutung für ihn hat. Jesus zeigt mit seinem Kommen, dass es ihm neben uns Menschen eben auch um alles geht, was er geschaffen hat. Und er stirbt auch für den gesamten Kosmos. Das Kreuz ist ein kosmisches Ereignis. Es bedeutet also die Vergebung für uns Menschen und die zukünftige Wiederherstellung der Welt. In Römer 8, in einem Brief in der Bibel, wird diese Wiederherstellung mit dem Anfang der Schöpfung verbunden und zusammengebracht mit Jesus. Und ich finde das Bild, das hier verwendet wird, zu stark. Geburtswehen. Es geht um Geburtswehen, unter denen die Schöpfung jetzt noch liegt. Gegen Ende meiner Schwangerschaft letztes Jahr hatte ich immer wieder auch Angst, was die Geburt anbelangt. Und das habe ich einmal auch meiner Frauenärztin mitgeteilt. Und sie hat mir gesagt, sie werden ins Krankenhaus gehen und sie werden Schmerzen haben und die Geburt und die Wehen werden vielleicht auch schlimm, aber sie gehen nicht ins Krankenhaus, weil sie krank sind, sondern sie erwarten neues Leben. Und so wird es in Römer 8 auch beschrieben, die Schöpfung, die Welt ist jetzt noch in Geburtswehen, sie leidet jetzt noch Schmerzen, aber es wird neues Leben, es wird auch eine Wiederherstellung der Schöpfung geben. Oft setzen wir einen starken Akzent auf die individuelle Erlösung des Menschen. Es geht darum, dass ich als Mensch erlöst wird. Und es stimmt, es geht im christlichen Glauben auch darum. Es geht um meine Beziehung zu Gott, wie ich zu ihm stehe. Und wenn es um den Glauben geht, dann ist es Gottes Gnade allein, die mich erlöst. Er ist derjenige, der mir vergibt. Aber wenn es beim Glauben allein darum ginge, dann verlieren wir aus meiner Sicht den viel größeren Plan aus den Augen, den Gott mit der gesamten Welt hat. Gott hat noch etwas vor mit dieser Welt und darum können wir sie nicht einfach verloren geben. Er hat noch etwas vor. Und wenn wir also mit unserem Handeln für den Erhalt dieser Welt einstehen, leben wir, was sich am Kreuz vollzogen hat. Versöhnung von zerbrochenen Beziehungen. Und wir nehmen wieder Kontakt auf mit unserer Umwelt und unserer Beziehung zu ihr wahr. Das dritte, der Anfang am Ende. Ein Gedanke ist mir immer wieder begegnet, gerade in diesem Zusammenhang von Christus und dem Klima. Häufig stellen wir uns den Himmel so vor, dass der Himmel irgendwo über den Wolken ist und wir eben mal dorthin gehen werden, wo jetzt Jesus bei Gott, dem Vater, ist. Tatsächlich spricht die Bibel aber bis zum letzten Kapitel davon, dass Jesus auf diese Erde wiederkommt und dass er die Erde neu machen wird. Es geht also nicht darum, dass wir irgendwo hingehen, sondern dass Jesus zu uns kommt, dass er dahin kommt, wo wir gerade sind, auf diese Erde. Der Himmel wird auf dieser Erde sein. Die zentralste Stelle dazu steht im 21. Kapitel der Offenbarung in der Bibel. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Da steht, Gott wird bei uns wohnen. Da steht auch, dass alles weggenommen wird, jede Krankheit, jede Träne, jeder Schmerz. Und darum hat es auch so eine große Bedeutung, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, dass er in dieser Welt gestorben ist und in ihr wieder auferstanden ist. Weil das zugleich bedeutet, die Veränderung der Welt beginnt schon mit der Auferstehung. Und manchmal denken wir, Christen vertrösten sich ja immer auf das Jenseits. Aber ich würde sagen, diese Hoffnung auf die Zukunft der neuen Erde hat ziemlich starke Auswirkungen auf die Hoffnung, die wir jetzt schon in der Gegenwart haben können. Erlösung bedeutet für mich dann nicht einfach, ich werde in den Himmel kommen, sondern Gott hat mir ein neues Leben geschenkt in einer Welt, die er bald ganz erneuern wird. Es bedeutet nicht die Erlösung von der Erde, sondern eine Erlösung zusammen mit der Erde. Gottes Annonce zu Beginn der Welt hätte wohl geheißen, in vertrauensvolle Hände abzugeben. Wenn wir zu Jesus gehören, machen wir uns das zu eigen und werden in die Veränderung dieser Welt einbezogen. Der Theologe Vinod Ramachandra hat es mal super auf den Punkt gebracht. Unser Heil liegt also nicht in einer Flucht aus dieser Welt, sondern in ihrer Veränderung. In keinem anderen religiösen oder philosophischen System finden wir Hoffnung für die Welt. Die biblische Sichtweise ist einzigartig. In keiner anderen Religion gibt es eine solche Verheißung der ewigen Rettung für die Welt. Das ist das Besondere am Christentum. Es gibt eine echte Hoffnung auf Veränderung für uns selber, aber auch für die gesamte Welt. Und es wird eine Welt sein, in der wir wieder in aufrichtigen Beziehungen leben, untereinander, mit uns selbst, mit Gott und mit der Welt als Ganzes. Und darum will ich auch hoffnungsvoll leben, weil ich weiß, dass Jesus einmal alles neu machen wird. Deswegen ist auch alles, was ich jetzt tue, jedes Engagement, jeder Einsatz für Klimagerechtigkeit, nicht einfach ein Tropfen auf dem heißen Stein, sondern ich weiß, es ist der Beginn einer Veränderung, in die Jesus mich einbezieht. In einem TED-Talk hat Greta Thunberg einmal gesagt, das, was wir jetzt brauchen, ist nicht Hoffnung, sondern Handeln. Und gerade da würde ich sagen, ich habe eine Hoffnung und darum will ich handeln. Also die Hoffnung ist der Grund, warum ich handle. Auch bei so komplexen Themen wie Klimagerechtigkeit. Was glaube ich also, wie man das Klima wandeln kann und sich für Klimagerechtigkeit einsetzen? Ich würde sagen, man muss die Schöpfung am Anfang und die Wiederherstellung der Erde am Ende zusammendenken mit der Vergebung, die in Jesus Christus am Kreuz passiert ist. Wir wissen, Jesus hat die Welt schon gerettet und er vollendet sie am Ende. Das ist nicht unsere Aufgabe. Es geht darum, wie Gärtnerinnen und Gärtner verantwortungsvoll mit dem umzugehen, was uns anvertraut ist. Mit der Erde, mit ihren Lebewesen, mit anderen Menschen und mit der Welt als Ganzes. Es geht darum, genau wie Gott es tut, über seine Schöpfung zu staunen und auch mit ihr zu leiden, da wo sie es tut. Und ich denke, man kann Hoffnungsträger sein, weil man muss weder in Panik verfallen noch in Aktionismus. Am Ende weiß ich, ich kann die Welt nicht retten, aber ich kenne einen, der das kann.
Hat Ihnen diese Folge des Begründet Glauben Podcasts wertvolle Impulse zum Weiterdenken geliefert? Dann empfehlen Sie uns gerne weiter und wir freuen uns immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de, Institut für Glaube und Wissenschaft. Vielen Dank! Thank you.